boldly pot. Star Trek in review.
I've seen it all.
Hallo und herzlich willkommen zu Boldly Pod, Star Trek im Review. Ich bin der Markus und wie immer zugeschaltet aus dem Keller ist mein Cousin und Podcast-Kollege Jan.
Moin.
Moin.
Ja, im Büro ist zu warm, es geht nicht.
Ja, es ist verständlich. Wie warm ist es denn im Keller? 20, 21?
Im Keller, da müsste ich mal meinen Entwickler-Thermometer nochmal holen. Das hatte gestern knapp über 21 Grad angezeigt.
Ach, wie angenehm. Also ich krieg's hier gerade in der Bude nicht mehr unter 26. 27 Grad.
Ja, also oben sind es, also eben waren es 28 Grad, es werden wahrscheinlich mittlerweile 30 geworden sein.
Um Gottes Willen, ja, das ist, naja, ist ja nicht so, als ob ich 50 Jahre lang allen Leuten erzählt hat, dazu kommen würde, aber naja, gut.
Ich war am Mittwoch bei der, deshalb konnten wir nicht aufnehmen,
Ich
bei der Windkraftanlagenveranstaltung der Stadt Hennef und habe mir gedacht.
Und das ganze Facebook war auch da, ne?
Das ganze Facebook war auch da und ich musste nach der dritten oder vierten Frage, musste ich gehen, weil ich
von
sonst sowas gesagt
Bürgern.
Hätte.
Von besorgten
Bürgern? Ja, von den besorgten Bürgern.
Ja,
ja, ja gut, es ist halt, ich kann es verstehen. Also das eine Mädel, was dabei war und sagte, sie hat Angst um ihre Pferde, wenn da jetzt die ganzen Schwertransporte durchkommen.
Es
kann
gibt
ich ja
legitime
verstehen.
Gründe, dass man bei solchen großen Bauvorhaben etwas skeptisch gegenübersteht. Aber bestimmt nicht Infraschall und die armen Vögel und denkt den keiner an die Kinder.
Ja, ja, also wie gesagt, also. Abgeschossen hat derjenige den Vogel, der dran war, von wegen, dass der Regenwald für das Balsaholz
von den Rotoren.
Ja, wo ich mir denke, ja,
entweder,
du weißt schon, dass das Carbon und sowas ist heutzutage.
Ja, oder Glasfaser ist das Problem. Entweder ist es das schlimme Regenwald-Balsaholz oder es sind die schlimmen Verbundstoffe, die man ja nicht recyceln kann, angeblich. Hm. Ach ja, es ist eigentlich viel zu warm, um sich jetzt über Schwobler aufzuregen.
Im Keller nicht.
Ja. Versuchen wir mal hier durchzukommen, ohne zu schmilzen. Ja.
Immer schön hydrated bleiben.
Ja, auf jeden Fall.
Also, Hydration Break machen.
Immer wieder.
Immer wieder, alle 20 Minuten.
Ja, sowieso.
Oh, einen Werbeblock einblenden.
Ja, mehr kann man nicht sagen, als das heißt es. Das sagen ja alle gerade. Dann können wir auch anfangen, glaube ich. Schlimmer wird es ja eh nicht mehr.
Wollte gerade sagen, nix wie durch damit, ne?
Aber hallo. Ja, wir besprechen ja heute eine besondere Folge, würde ich mal sagen. Die ist ja doch schon eine der besseren Folgen, um das schon mal vorauszunehmen.
Besser, da hast du jetzt was gesagt. Besser bin ich mir nicht so sicher. Sie ist auf jeden Fall tiefgründiger und mehr Star Trek-y, ne? Also, als die letzte.
Die letzte war ja sehr klamaukig.
Klamauk.
Ja. Und jetzt hatten sich anscheinend die Produzenten gedacht, wenn die Leute jetzt schon so aufgetaut sind, dann hauen wir den jetzt mal einen richtigen Brecher rein.
Genau.
Ja, wir besprechen nämlich die 21. Episode aus der vierten Staffel, The Drumhead, also zu Deutsch das Standgericht. Diesmal wenigstens vernünftig übersetzt, mehr oder weniger. Weil der PK erklärt ja auch irgendwann, was ein Drumhead, so ein Standgericht ist, weil, wie war das noch? Die haben sich damals irgendwie auf die Trommeln gestellt und haben dann einfach Schnellverfahren durchgeführt. Ne?
Ich bin jetzt hier der Richter und du, du und du an die Wand.
Ja, genau. Ja, aber bevor wir jetzt dahin kommen, die Sache ist die.
Sternzeit 44769,2.
Wir kommen auch direkt so ins Thema rein, weil es scheint was passiert zu sein auf der Enterprise. Es gab eine Explosion am Warpkern und offensichtlich wird jetzt ein klingonischer Exobiologe, der sozusagen im Rahmen eines wissenschaftlichen Austauschprogramms an Bord ist, wird verdächtigt, dass er etwas damit zu tun hat.
Kann ja schon nichts sein. Ein klingonischer Wissenschaftler, das ist ja schon so ein Widerspruch in sich.
Ja, ich meine, müssen die ja auch haben. Wer soll denn diese Raumschiffe gebaut haben? Also, irgendwer muss.
Die sind vom Himmel gefallen.
Oder haben die alle von woanders erobert? Und das sind alles gar keine klingonischen Schiffe. Die fahren auch schon seit 300 Jahren rum, ohne das.
Wollte ich grad sagen.
Wie dein Honda.
Oh, mein armer Honda, sag doch sowas nicht.
Also, auf jeden Fall vermutet man ja eine Sabotage an dem, an der Dilithiumkammer. Und die Explosion fällt halt auch zeitlich mit Berichten zusammen, wonach Romulaner Zugang zu Informationen über das Dilithium-Halterungssystem der Enterprise erlangt haben könnten. Also das Halterungssystem ist ja das Ding, wo der Dilithium-Kristall drin eingespannt wird.
Romulaner.
Und es gibt dann auch schon eine schnelle Untersuchung des Verdächtigen, dieses klingonischen Austauschoffiziers Jadan. Und der beteuert aber, dass er überhaupt nichts damit zu tun hat. Also Riker und Troy führen halt dieses Verhör durch. Und er unterstellt auch, dass er halt verdächtigt wird, weil er Klingone ist. Ne? Mhm. Unterstellt sozusagen rassistische Motive, wo die Troy dann sagt, unser Sicherheitsoffizier ist auch ein Klingone. Also da brauchen sie jetzt aus der Hinsicht nicht zu
ja, zu die richtige Antwort wäre gewesen, das ist aber kein richtiger Klingone.
Wahrscheinlich, ja. Das kommt ja auch so ein bisschen so rüber hinterher.
Ja, das kommt trotzdem so ein bisschen so rüber, so nach dem Motto, einige unserer besten Freunde sind Klingonen.
Ja, das stimmt natürlich auf jeden Fall. Sie können auf jeden Fall ihm jetzt erstmal so nichts nachweisen. Also die Befragung ist dann auch durch. Als der dann aber vom Worf dann auch rausgebracht worden ist, meint die Troy, der würde auf jeden Fall was verheimlichen. Also irgendwas ist da im Argen, aber genau das kann sie natürlich nicht sagen. Der Worf begleitet dann den Jedan auf sein Quartier zurück und der Jedan versucht dann irgendwie so ein bisschen den Worf auf seine Seite zu ziehen, von wegen, ja, ist bestimmt scheiße, so unehrenhafter Klingone zu sein, der in keiner einzigen Kartei irgendwo auftaucht. Ja. Ja, und sagt dem Worf, dass er ihm helfen kann, seine Ehre wiederherzustellen.
Lass einfach die Tür offen.
Genau, weil er so einflussreiche Freunde hätte und sowas. Und
die Shuttle Bay finde ich alleine.
Ja, genau. Und er möchte halt, das würde er halt im Gegenzug machen, wenn der Worf ihm halt einen Shuttle zur Verfügung stellt, beziehungsweise ihn zur Shuttle Bay gehen lässt. Ne? Mhm. Das hört er sich alles so an, der Worf, bis sie halt da in einem Raum sind. Und dann ballert ihm ja erstmal einen
ja, von so Latz. Richtig.
Und sagt ihm so,
in also, your face, bitch.
So brauchst du mir gar nicht zu kommen, weil der Worf ist ja sternflottenloyal. Da ist ja, da gibt es ja nichts.
Ja, vor allen Dingen, wenn der Romulaner schon hört, ne, dann ist er bei dem so, die haben meinen Papa und so.
Ja, genau, also da wird er so keinem helfen, richtig. Und er droht ihm halt auch dann, wenn der Hohe Rat von der Klingonen von diesem Vorfall erfahren würde, dass er dann halt als Verräter langsam sterben würde. Also der Worf ist sozusagen nicht korrumpierbar in dieser Hinsicht.
Das ist wohl so.
Ja, um die Untersuchung besser fortführen zu können, kommt die Admiralin Nora Sati an Bord. Also eine, die ist aber außer Dienst eigentlich. Die ist eigentlich schon gar nicht mehr bei der Sternflotte.
Genau, die eigentlich ist die pensioniert, die Alte.
Genau. Und sie hat vor 3 Jahren anscheinend auch die außerirdische Verschwörung gegen das Sternenflottenkommando aufgedeckt.
Ich weiß von keiner Verschwörung. Wir reden überhaupt nicht mehr darüber.
Aber es ist auch gar nicht so, dass sie damals vorgekommen wäre. Ne? Wir reden auch gar nicht mehr darüber, dass da irgendwelche komischen kleinen Krabbelfiecher irgendwelche Signale in den weiten Weltraum geschickt haben. Wahrscheinlich zu den Borg, wie es ja im Beta-Kanon irgendwie war. Aber wer weiß, was macht ja auch gar keinen Sinn. Ja, sie war anscheinend da Teil von, das aufzudecken und deswegen wird sie angesehen als eine diejenige, die das am besten auflösen kann, was da passiert ist. Diese Nora Sati, eine ehrwürdige Dame, erscheint dann auf dem Transporterplattform zusammen mit ihrem Assistenten, dem Betasoiden Sabin Genestra, der sie natürlich unterstützen wird bei den ganzen Untersuchungen. Und dann hat sie dann noch eine Assistentin, Neden Torre heißt die, glaube ich. Diese Frau redet ja auch nicht, aber sie sieht sehr außerordentlich aus, auf jeden Fall. Sie hat so Puppel im Gesicht und hat so eine Raver-Mädchen-Frisur. Also ein bisschen der 90ern schon vorgegriffen, finde ich.
Ja, vor allen Dingen, die tippt ja die ganze Zeit auf ihrem Pad rum und die sitzt dabei, ja. die steht daneben, immer die ganze Zeit
und protokolliert.
Tipp. Wer hat was, genau. wann, wo, warum gesagt?
Was auch ein bisschen sehr entnervend ist natürlich, weil die ganze Zeit vor einem steht und eigentlich alles mitschreibt, was so passiert.
Ja, ne? Und die Frau Admiral, als sie da ankommt und irgendwas von einem Delighted sagt, da möchte ich ihr ja eigentlich schon eine pfeffern, weil also die kommt so für mich so ein bisschen so rüber wie die Dingens bei Harry Potter, wie hieß sie nochmal, Umbridge oder wie hieß sie?
Ja. Also ich meine, aber sie hat ja schon eine gewisse Aura, eine gewisse Ausstrahlung auf jeden Fall. Also man kann ja jetzt nicht sagen, also macht ja erstmal einen würdevollen Eindruck irgendwie, ne? So die altgediente Admiralin sozusagen. Mhm. Ja, sie halten sich auch gar nicht lange auf. Diese Sati möchte direkt mit der Arbeit anfangen und möchte sie erstmal den Tatort beziehungsweise den Maschinenraum sich anschauen, wo die Explosion stattgefunden hat. Und dort sind dann auch Geordi LaForge und Data zugegen. Und ich glaube, es ist auch das erste Mal, dass wir so diese Schutztür sehen, die geschlossen ist und den Reaktorkern vom Rest des Maschinenraums sozusagen abtrennt.
Ja. Ich erinnere mich da an irgendeine Szene, wo die tatsächlich mal runtergelassen wird, die Tür. Aber das muss später sein, weil wir haben es nicht gesehen gehabt, oder?
Ist das nicht so ein Ding gewesen, dass der Geordi immer da drunter durchgerollt ist? Das ist so einmal passiert. Ich habe das Gefühl, das passiert andauernd irgendwie. Aber es kann auch sein, dass im Film nochmal passiert ist auch, aber auch in der Serie. Wirklich. Das kam später. Ne? Ja. Ja, aber wir sehen sie halt nur im geschlossenen Zustand und ich glaube aus dem Büro, also diesem Nebenraum, wo der Geordi sonst immer rumsitzt, da sieht man ja auch nur so weiß durch dieses Fenster, als wenn das alles so vernebelt und verraucht wäre. Ja, und es ist anscheinend so, dass da jetzt noch die Strahlung zu hoch ist und sie da nicht reingehen können. Dass es wohl anscheinend auch noch so 49 Stunden dauern wird, bis sie da direkt vor Ort das untersuchen können.
Was ich allerdings dann wieder auch sehr interessant finde, dass die Strahlung jetzt so hoch ist, aber in 49 Stunden nicht mehr. Ich meine, wann ist das passiert? Das ist ja jetzt auch schon offensichtlich ein bisschen her.
So nicht so lange. Also ja, du hast ja gesagt, Sternzeit war 44769.2 und passiert ist es 44765.2. Sind das dann 4 Tage oder was?
Ja, also ich frage mich jedenfalls, wie hoch die Strahlenbelastung dann am Anfang tatsächlich war, weil
daraus kann man tatsächlich ermitteln, was es für Material ist. Man weiß, dass die Strahlenbelastung nach 6 Tagen auf einem Niveau ist, dass man es aus. Das kann ja nichts Besonderes sein, was soll schon sein? Keine Ahnung.
Keine Ahnung. Tritium. Ja. 10 Tage Halbwertszeit oder sowas, glaube ich, habe ich im Kopf.
Na, sieh mal. Da weißt du mehr als ich.
Oder waren es 10 Jahre?
Ist ja egal.
Schon ein bisschen her.
Solange es im Garten rumliegt und keiner drauf achtet. Naja. LaForge bietet der Sati dann auf jeden Fall an, sich die, die Videoaufzeichnungen anzuschauen. Und da sieht man halt auch, wie im Grunde diese Öffnung vorne am Warpkern einfach rausgesprengt wird. Also von selbst. Das ist jetzt, man sieht niemanden da drauf. Niemand hat das irgendwie beeinflusst. Ja. Und man geht auch davon aus, dass das nicht wirklich Sabotage ist, weil man eigentlich im normalen Betrieb nichts Auffälliges irgendwie gesehen hat. Ne?
Ja.
Und anscheinend ist halt der Gelenkrahmen, also das Teil, wo der Kristall drin eingespannt ist, irgendwie nicht richtig ausgerichtet gewesen oder sowas. Und dann hat es halt Probleme gegeben.
Hat es verbunden. Ja, also das ist jedenfalls das, was man aus diesem Techno-Bubble herauslesen kann, die da noch von sich geben. Und ich habe den Eindruck, dass die Frau Schauspielerin, die Sati spielt, das mit dem Techno-Bubble möglichst vermeiden wollte, weil das ist, glaube ich, so die erste und einzige Szene, wo wir sie irgendwas in die Richtung hören.
Interessanterweise ist sie da noch im Gespräch mit beteiligt, aber hinterher später, als sie es dann untersuchen, sagt sie, das müssen sie mir erläutern, das verstehe ich nämlich nicht. Also da ist sie irgendwie noch so, tut sie so, als wenn sie noch vom Fach wäre, aber naja.
Wobei ich mich ja immer frage, wie kann man bis zum Admiral aufsteigen und nicht wissen, wie der Warpkern funktioniert?
Ja, ich meine, man kann bestimmt seine ganze Karriere lang den Maschinenraum umgehen, wenn man möchte. Nur zur Abnahme der Uniform oder so mal vorbeischauen.
Wahrscheinlich.
Ja gut, ich meine, du musst ja nicht unbedingt eine technische Ausbildung haben, um Captain oder sowas zu werden.
Aber also, weiß ich nicht, wir lernen später, dass die Troy, als sie ihre Commander-Dingens haben will, mit dem Geordi irgendeine Maschinenraumprüfung machen muss.
Ja. Vielleicht sind das eher so rudimentäre Sachen. So, ich meine,
das ist eine Steckdose.
Ja, zum Autofahren musst du ja auch keinen Motor zusammenbauen können. Also für Führerschein, das ist ja dann wieder eine andere Ausbildung. So Kfz-Mechatroniker oder Techniker oder sonst irgendwas. Also so gesehen, sind wir mal nicht so. Ne?
Ja, okay, sind wir mal nicht so.
Ja, dann sitzen Sati und Picard zusammen in Picards Bereitschaftsraum und unterhalten sich und der Picard macht sich natürlich Gedanken über was passiert ist und da zeigt sich aber auch schon ein bisschen, dass die Sati halt gewisse Grenzen der Kooperation aufzeigt, weil sie sagt, sie kann ihm einige Sachen einfach nicht sagen.
Das Geheim.
Sie werden dann auch von Worf unterbrochen, der reinkommt und berichten kann, dass sie Jay Dunns modifizierte Injektionsspritze gefunden haben. Also die benutzt er anscheinend, weil er ein Syndrom hat, nämlich das Baltmasur-Syndrom.
Was auch immer das sein mag.
Gegen das er anscheinend irgendeine Injektion braucht, vielleicht ist das klingonische Diabetes oder sowas.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, das sind die Baltmasurischen Inseln, die nicht funktionieren bei ihm. Wahrscheinlich ist das so. Wahrscheinlich haben die doppelt so viele wie alles.
Ja, wollte ich gerade sagen. Haben die keinen Ersatz dafür oder was?
Aber echt, genau. Ein echter Klingone braucht kein Insulin. Oh, ist das furchtbar alles. Nee, ist mir warm. aber es ist sehr interessante Technologie anscheinend in diesen Injektionsspritze verbaut, denn es ist eine Art Scanner da drin, der digitale Informationen in sozusagen DNA speichern kann. Ne? Also was ja eigentlich eine ziemlich coole Idee. Ich meine, von DNA-Computern habe ich schon mal gehört. Wäre eine coole Idee, dass man Daten in DNA speichern kann.
Das dazu fiel mir ein, dass das ja tatsächlich
heutzutage... Hat das überhaupt noch jemand mal weiterentwickelt? Gibt es das?
Ja, das wird ja heutzutage gemacht, zum Beispiel, um die Kupferkabel bei der Bahn zu markieren. Das heißt, wenn die Kabel geklaut werden...
Nicht dein Ernst?
Weil man den Scheiß nicht davon abkriegt. Oder Stromkabel. Also einfach solches Metall, Altmetall. Wenn kann man praktisch auslesen, wo es geklaut worden ist, wem es eigentlich gehört.
Ach, wo an welcher Stelle macht man das denn dann? Wie, wo, wie?
Ich weiß auch nicht genau, wie das funktioniert. Aber
ist das dann für die Nachweisbarkeit? Oder
ja,
wie?
Damit man halt nachweisen kann. Es steht teilweise, also wenn man hier in Siegburg am Umspannwerk vorbeigeht, stehen da irgendwie so Schilder rum von wegen, ich bin DNA gedingenst.
Im Ernst?
Markiert.
Das ist ja crazy.
Ich brauchst du dich gar nicht jetzt zu klauen, weil wir können nachvollziehen, wo wir herkommen.
Ich frage mich, wie? Das ist ja verrückt.
Lackierung obendrauf, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Okay, ich bin sprachlos, dass es sowas gibt. Also gut.
Ja, die machen ganz trickige Sachen heutzutage.
Ja, ich meine, ich habe, glaube ich, von dieser DNA-Speichersache, glaube ich, in den 90ern zum ersten Mal gelesen, irgendeinem Buch von irgendeinem Wissenschaftler, was man so machen könnte, wie man Daten speichern kann. Ja, und anscheinend hat er dann in seinen Injektionsnadeln die Informationen gespeichert, also die Informationen über Baupläne, was auch immer von der Enterprise. Und möglicherweise sich selber injiziert oder jemand anderem. Das weiß man halt jetzt nicht, ne?
Ja, möglicherweise jemandem ohne sein Wissen vor allen Dingen.
Ja, genau, das möglicherweise auch noch.
Ich möchte noch erwähnen, dass die Satie dem Worf, als der reinkommt mit dem Ding, schon direkt so auf die Schulter klopft. So nach dem Motto,
stimmt.
Hast du fein gemacht, hast du gut gemacht, hier hast du einen Knochen.
Fantastische Arbeit, Mr. Worf, genau.
Ja, genau, richtig. Der Worf wird direkt so 2 Meter größer.
Ja, ja.
Das ist so richtig wie der...
Ah, wird schon ein bisschen gepampert irgendwie, ja.
Endlich mal jemand, der mein Talent zu würdigen weiß.
Ja. Ja, nach dieser Entdeckung wird dann der Jedan nochmal verhört. Und ja, sie zeigen ihm halt das Beweisstück und gibt er es jetzt wirklich zu? Er kommt dann mit so einer komischen Blut- und Boden-Rhetorik, dass ja die Klingonen total verweichlicht sind, seit sie mit der Föderation zusammenarbeiten. Ja. Mhm. Im Grunde gibt er es halt zu und sagt auch, die Romulaner seien stärker und wären bessere Verbündete. Wo ich mich jetzt echt frage, ob das also für seine klingonische Ehre irgendwie eine gute Idee ist, so einen Scheiß durchzuführen. Also ich glaube, die meisten Klingonen sehen das anders.
Ja.
Aber es scheint anscheinend irgendeine Bewegung in der klingonischen Reich zu geben, die sich nach der Stärke eines Feindes sehen als nach der Stärke eines Freundes. Keine Ahnung.
Ja, ich meine, die Duras waren ja offensichtlich auch so ein bisschen...
Ja, die waren auch ein bisschen
daneben. Romulaner-affin.
Ja, stimmt.
Ja, ich meine, die Romulaner werden ja auch immer so böse dargestellt. Die sind ja eigentlich gar nicht so.
Ja, die sind einfach nur hinterhältig und halten die Klappe. Aber ja, und er sagt halt, ja klar, ja, die haben halt das Geständnis, aber er sagt dann, dass er halt keine Schuld an dieser Explosion hat. Ne?
Als er sagt von wegen, the blood of all Klingons has turned into water, da habe ich mir so gedacht, das ist der Reverse-Jesus-Effekt, oder?
Also
der hat Wasser in Wein verwandelt und die Föderation verwandelt
Blut
Klingon
in Wasser.
Blut in Wasser.
Das ist das ist echt, was die so können.
Ja.
Naja, Jedan wird dann halt auch rausgebracht und Satie ist auch immer noch nicht überzeugt. Und ihr Betasoide Sabine meint dann auch, dass er die Wahrheit sagt.
Ja.
Sie sind sich aber jetzt halt nicht sicher, ob er dann allein gehandelt hat. Ne? Also
gibt es hier eine Konspiration?
Ja, genau. Hat er es vielleicht weitergegeben? Also muss er dann irgendwie weitergegeben haben.
Und die Satie so vor allen Dingen, ich kenne das. Ich habe das schon mal irgendwo gesehen. Und da frage ich mich dann schon, wirklich?
Sie vermutet auf jeden Fall größere Probleme an Bord. Ja.
Hat sie das wirklich schon mal irgendwo gesehen und hat sich das auch nur eingebildet?
Das ist die Frage. Also
ja.
Wenn man sich in bestimmten Fachgebieten mal aufhält, dann wird man vielleicht auch ein bisschen, kriegt man so einen Tunnelblick.
Ja,
wenn alles,
kann passieren.
Genau, wenn man nur einen Hammer hat und so, ne, dann ist hier das Problem Lage. Ja, dann gibt es eine Besprechung von Picard und Satie in ihrem Quartier und da hat sie dieses schrecklich bunte Service vor sich stehen.
Danke. Das habe ich ja auch aufgestellt. Sehr interessantes Teleservice.
Ja, ich habe es nachgeguckt. Es ist anscheinend irgendwie aus den frühen 80ern von Yoshikaru Fuwa oder wahlweise von Ettore Sotsas, der es für Ikea geklont hat, sozusagen.
Für Ikea geklont.
Ja, es hat so was Ähnliches gemacht. Das sind ja so bunte, runde, Dinger. Also so kugelförmige Kannen, ja, mit auch so einem runden Griff dran und oben noch eine Kugel auf dem Deckel und alles ganz bunt in Rot, Gelb, Grün, ja, Blau.
Ja. Hauptsache, es sieht spacey aus.
Es erinnert mich ein bisschen an die Kusama-Ausstellung, in der ich am Wochenende war. Okay. Das war auch so, ist ja auch so ein bisschen, ja, so. Die Sati sagt auf jeden Fall, dass sie so ein bisschen zwiegespalten war, was ihre Versetzung jetzt hier zur Enterprise und zur Teilnahme an den Ermittlungen angeht, weil sie eigentlich normalerweise alleine arbeitet, aber sie, der Captain halt als gleichberechtigter, ja, Partner in diesem Fall in den Ermittlungen dabei
schon
sein
klar
wird.
Gleichberechtigter Partner, ja, ja. Ja, das, ja, werden wir ja nachher merken.
Sie hat halt anfangs deswegen gezögert, weil auch ihr Vater, der Richter Aaron Sati, hat ihr stets von Partnerschaften in dieser Hinsicht abgeraten, wo der Picard dann sagt, ja klar, Aaron Sati, ihr Vater war, habe ich alles von gelesen, weil war ja auch Akademiepflicht wahrscheinlich. Und
ja, außerdem ist es der Picard, der hat eh alles gelesen.
Ja, und besonders wenn es um solche ethischen Sachen geht, das interessiert ihn wahrscheinlich sowieso. Und ja, hat auch, spricht eigentlich in höchsten Tönen von ihrem Vater. Und sie entsprechend hat dann natürlich auch ihre Kindheitserinnerungen anzubringen.
Das haut aber so eine Anekdote raus, wo ich bedenke, ja, das ist schon eigentlich Child Abuse irgendwie.
Ja, sie sagt ja, sie hätten früher zu Hause mit ihren Brüdern zusammen am Tisch gesessen und hätten irgendwelche Probleme ausgearbeitet, ja, beziehungsweise erörtert, Lösungen erörtert, halt in einer Art Debattierclub am Abendessenstisch, und sie durften auch immer erst aufstehen, wenn das Problem gelöst ist, wo ich mich frage, für viele ethisch-moralische Probleme gibt es nicht unbedingt die eine Lösung, ja, aber wahrscheinlich so ist sie deswegen so geworden.
Genau, das habe ich nämlich genau hier so aufgeschrieben, so traumatisiert man seine Kinder, dass sie nachher einen Psychologen brauchen.
Ja, und sie sagt dann ja auch noch, was ich heute bin, verdanke ich allein meinem Vater. Also ich, es kommt schon so ein bisschen so die Issues rüber.
Ja, so ein ganz kleines bisschen.
Ja, da ist da irgendwie ist sie, also sie schaut sehr oft zu ihrem Vater hoch und im Grunde möchte sie wahrscheinlich genauso sein wie er. Ne? Also sie möchte die große Verteidigerin des Rechts und der Ordnung sein in der Föderation. Also so kommt es auf jeden Fall rüber. Sie hat halt hehre Ziele.
Das sind die schlimmsten.
Ja. In der Beobachtungslounge untersuchen der Worf zusammen mit dem Betasoiden die Personen, mit denen Jadan auf der Enterprise Kontakt hatte. Und das sind nicht viele. Also der hat anscheinend keine Freunde gehabt. Das war so 4, 5. Die Liste ist wirklich sehr kurz auf dem Bildschirm irgendwie. Ne?
Ja. Ja, dafür, dass der doch schon relativ lang dann ja wohl da war, hat er also wirklich nicht mit vielen interagiert. Es waren halt alles keine Romulaner, deshalb.
Ja, wahrscheinlich. Oder ein Klingon, der andere wollte nichts von ihm wissen, anscheinend. Ja. Auch komisch, dass sie nicht mal irgendwie Kontakt gehabt haben sollen, dafür, dass er Klingon ist. Ja, deswegen,
der Worf hat für so einen Blödsinn keine Zeit, der ist immer auf Arbeit.
Klingonischer Wissenschaftsoffizier, was soll das denn sein?
Ja, genau.
Ja, und dementsprechend haben sie jetzt eine kurze Liste von möglichen Kollaborateuren. Der Sabine lobt den Worf auch dafür, für die Arbeit, für die gründliche Untersuchung. Aber er sagt ihm auch, dass er ihn, also den Worf, erst für ein Sicherheitsproblem gehalten hat, weil er ja weil sein Vater Mock ja als Verräter gilt und weil er sein
Wenn du
Volk,
doch einmal vor meinem Vater redest.
Ja, weil er, das Volk angeblich an die Romulaner verraten hat. Worf erklärt dann halt entschieden, dass er das, was sein Vater getan oder nicht getan hat, nichts angeht. Also es ist seine Sache. Und der Sabine versichert dem Worf dann auch, dass er vollstes Vertrauen genießt, auch bei der Admiralin. Und Worf erklärt auch, dass er alles tun wird, um diese Verschwörung an Bord, wenn es eine gibt, aufzudecken. Ne? Und beginnt dann auch damit, dann die Befragung zu arrangieren. Also es war so ein bisschen so ein Loyalitätsaustesten irgendwie. Ja. Ja, Worf geht ja voll drauf ein. Also er möchte natürlich sich darstellen als der pflichtbewusste.
Bin hier schließlich Sicherheitsoffizier.
Richtig, ne? Recht und Ordnung und alles muss seinen richtigen Gang gehen, ne?
Ja, das ist beim Worf, das ist auch so ein Muster, das passiert dem ja öfter mal, dass er sich von sowas einfangen lässt, habe ich den Eindruck.
Ja, aus einem Pflichtgefühl heraus, ne?
Ja.
Oder einem Schuldgefühl?
Vielleicht auch das, so nach dem Motto, ich bin kein echter Klingone, ich muss deshalb jetzt besonders,
wie er das
auch mit seinen Ritualen immer macht, ne?
Naja.
Er ist immer 150% dabei.
Ja, das stimmt. Es ist auf jeden Fall ist ein einfaches Opfer für, also als Handlanger eines solchen Systems.
Ja, nenn es beim Namen.
Es gibt dann auch dann halt die Verhöre und als erstes sitzt auch Dr. Crusher da, weil sie halt immer die Injektionen dem verabreicht hat.
Oder halt vorbereitet.
Aber die ist eigentlich super entspannt, weil sie kann nichts dazu sagen, weil dieser Jadan hat niemals geredet oder so, mit dem kann man eigentlich nicht viel anfangen.
Der kam, der wollte sein Zeug, ist gegangen. Meine Frage zu der Szene ist noch, wo auf der Enterprise verstecken die eigentlich diesen Raum, in dem die da sitzen? Weil das ist so, normalerweise wird ja irgendwie entweder 10V recycelt oder die haben das in ihrer Besprechungslounge, aber das ist ja so ein richtiger, naja, Verhörsaal eigentlich. Das steht
den sie schon mal benutzt haben, aber auch. Das ist ja schon mal, ja ich glaube damals für Datas Verhör.
Ah, ja, stimmt.
Beziehungsweise als es um Datas Existenz ging, meine ich zumindest.
Ja, deshalb habe ich das vielleicht nicht erkannt, weil die Beleuchtung diesmal so ganz anders ist. Es ist ja so eher dunkel, schummrig und die Person, die da auf dem Verhörstuhl sitzt, steht mitten im Licht und die anderen drumherum sitzen so, ja, schon fast wie bei einem Standgericht sozusagen, sitzen da und verpassen da diese Fragen.
Ich meine, das wäre ein altes Brückenset, was sie recycelt haben. Also eins der alten, wo man sich auch mal fragt, haben die jetzt wirklich noch Jahre aufbewahrt und machen jetzt eine neue Bühne daraus? Und andere Sachen werden sofort zerstört nach dem Ende der Serie. Also weiß man auch nicht.
Ja, keine Ahnung, statt nochmal bezahlen zu müssen.
Ja, und der andere, der da verhört wird, ist halt auch einer der medizinischen Mitarbeiter, eigentlich ein MTA, wenn man es genau nimmt. Der hat ja medizinisch-technischen Assistenten gelernt oder sowas. Ein junger Mann, der halt blaue Uniform, sitzt dann da und sagt auch, ja.
So komische Öhrchen hat der.
Ja, stimmt, man denkt erst, okay, könnte normal sein, aber könnte auch nicht echt sein. Ja, und den verhören sie halt auch und der sagt auch, ja, eigentlich, mit dem hat man wenig zu tun gehabt. Also der hat auch, wenn er auf der Krankenstation war, hat er nicht viel gesagt und wo er den 10 vorne gesehen hat, boah, war auch nichts Besonderes, ne?
Also sie fragen ihn aus, wo er denn herkommt. Er ist auf dem Mars geboren und ein Viertel Vulkanier und welche Relationship hatte er mit dem Klingonen und sowas. Aber ich habe immer die ganze Zeit schon diesen leicht rassistischen Unterton da drin irgendwie. Das ist so dieses, die wollen da eigentlich mehr wissen, als sie ihnen eigentlich zusteht.
Ja, aber trotzdem ist dann erstmal nach dieser eigentlich kurzen Aussage das erstmal beendet. Der Sabine sagt aber dann, als der raus ist, er hat bei ihm Angst und Schuldgefühle gefühlt, als ob ihn eine Lüge quälen würde. Und er glaubt, dass das Jedans Komplize wäre. Wo der Captain Picard schon so ein bisschen so, das ist jetzt aber ein bisschen sehr vage irgendwie, ne?
Genau, also wenn die Troy mir solche Sachen sagt, da würde ich dann aber erstmal überlegen, ob es nicht was anderes sein kann.
Genau, das bespricht er ja dann hinter mit der Satie bei sich in seinem Bereitschaftsraum und sagt, dass er sich auf jeden Fall nicht nur auf die Intuition von einem Betasoiden irgendwie verlassen wird, beziehungsweise danach handeln und den armen Jungen da irgendwie festsetzen oder überwachen lassen.
Der PK hat Prinzipien.
Ja, wo die Satie.
Der linksgrün versiffte Typ.
Wo die Satie aber dann sagt, ja, aber sie verlassen sich doch auch auf die Ratschlag einer Betasoidin an Bord. Aber das ist halt immer beim PK vielleicht der erste Schritt und nicht irgendwie schon der Grund, irgendwie ein gewisses Handeln zu rechtfertigen, ne?
Ja.
Ja, sie ist aber da schon, da merkt man auch schon, dass sie so eine gewisse Paranoia an den Tag legt, weil sie sagt, ja, wenn man aber jetzt nicht aufpasst, da könnten ja die schlimmsten Dinge passieren, ne? Also wenn das hier eine Verschwörung ist.
Wer denkt hier an die Kinder?
Genau, oder jetzt war es vielleicht eine kleine Explosion, die wir irgendwie noch glimpflich überstanden, aber es ist, wenn jetzt was Größeres passiert, ne? Und sie kommt auch nicht übereins.
Ja, vor allen Dingen, ich habe mir hier aufgeschrieben, dass sie irgendwie so ganz furchtbare Sachen auch noch sagt, irgendwie wie Roaches und sowas. Und ich denke mir so, hallo?
Ja, sie spricht nicht besonders gut von Verdächtigen auf jeden Fall. Ja.
Ja, so ein bisschen so eine leichte faschistische Ader kommt da durch.
Merkt sie gar nicht.
Merkt sie gar nicht, ne?
Nee. Ja, aber auch bevor sie jetzt irgendwie auf eine Einigung kommen, wie sie jetzt weiter verfahren, werden sie von LaForge und Data in den Maschinenraum berufen. Die Strahlung scheint jetzt so weit zurückgegangen zu sein, dass sie jetzt auch die Kammer ungehindert betreten konnten. Und Data und LaForge haben jetzt halt den Warpkern untersucht und haben festgestellt, dass eigentlich kein Fremdverschulden vorliegen konnte. Es handelt sich bei der Explosion anscheinend um die Folge eines Defekts, weil Materialermüdung vorlag.
Genau.
Anscheinend ist dieses ganze System da drin ausgetauscht worden, aber anscheinend war es irgendein Montagsgelenkrahmen.
Offensichtlich auch bei der Föderation manchmal.
Das soll man gar nicht glauben, ja. Und es hat
wir haben auch keine Quality Control mehr.
Nee, es hat eine Neutronenermüdung gegeben, wie Data sagt.
Ja.
Ja, da können Sie jetzt mal die McKinley-Erdstation für verantwortlich machen. Da können Sie die Rechnung hinschicken.
Ja, ganz genau.
Ja, und der Data sagt dann so ganz analytisch, so in seinem Sherlock-Stil, dass das dann halt auf jeden Fall ein Unfall war und das nur zufällig mit dem Diebstahl der Kammerpläne zusammenfiel und das keine Sabotage sein kann.
Ja. Zufälle? Ich glaube nicht an Zufälle.
Hat er die Satima schön mit dem Ockhams Rasiermesser rasiert. Ja, dennoch glauben die Sati und der Betaside nicht daran, dass das so ist. Mhm. Sie glauben weiterhin, dass der Tarsis ein Komplize von Jedan ist, da sie nicht davon ausgehen, dass der Jedan ohne Hilfe von innen des Schiffs irgendwie ja die Daten nach draußen bringen konnte.
Genau.
Und deswegen setzen sie eine weitere Untersuchung an, diesmal nochmal gegen den Tarsis, diesen MTA. Und diesmal auch öffentlich. Das heißt, sie kommen dahin, also der Picard kommt dahin und der ganze Raum ist schon voll mit Leuten, wo der Picard auch sagt, muss das denn jetzt bitte so sein? Also, wo dann.
Gehört sich das so?
Wo die Satie einerseits gerechtfertigterweise sagt, wenn man solche Sachen zu lange unter Verschluss hält, dann gibt's natürlich auch Gemauschel, was natürlich auch wiederum zu höherer Paranoia führen könnte an Bord und sowas irgendwie.
Drain the swamp.
Ja, sag ich nur. Und aber auf der anderen Seite meint sie auch, das hilft natürlich auch Verdächtigen irgendwie so ein bisschen mehr Druck aufzubauen, wenn das alles öffentlich durchgeführt wird. Ja, und dieser arme Tarsis sitzt dann auch wieder wie so ein Häuflein Elend eigentlich. Und Picard hat ihm diesmal aber auch den Riker sozusagen als Rechtsbeistand zur Seite gestellt. Das hat er beim ersten Mal ja gesagt, bräuchte er nicht, hat er sich nicht zu Schulden kommen lassen. Und dieser Sabin, der Betasoide, überhäuft ihn halt mit völlig blödsinnigen Anschuldigungen, von wegen, sie können doch als medizinischer Mitarbeiter doch an alles Mögliche rankommen hier. Sie können doch auch an explosive, also an ätzende Chemikalien. Und eigentlich beschuldigt er ihn, dass er an dieser Explosion irgendwie auch eine Teilschuld trägt.
Obwohl ja schon bewiesen ist, dass es eigentlich gar nicht
sein kann. Wo Picard dann auch so guckt, so, what, was ist los? Das ist ja wohl,
ist wirklich was ist das denn für eine Taktik hier?
Ja, auf jeden Fall. Und außerdem, dass sie halt auch die Lüge aufgedeckt hätten, diese schlimme Lüge, die Tarsis selbst zu verbergen suchte, denn es hat sich halt rausgestellt, dass er in seinen Aufnahmeformularen für die Akademie falsche Angaben gemacht hat, dass sein Großvater nämlich gar kein Vulkanier gewesen wäre, sondern ein Romulaner.
Boah, was?
In dem Moment springt dann auch der Riker ihm zur Seite, wo der Kleine da schon verzweifelt und
der ist ja wirklich, der spielt das ja sehr, ich hab so Angst vor der bösen Frau.
Ja, es ist auf jeden Fall irgendwie und er beruft sich dann auf Anraten von Riker auf den 7. Garantieartikel der Verfassung der Vereinten Föderationen. Wir hören auch zum ersten Mal eigentlich, glaube ich, von der Verfassung der Vereinten Föderation. Also es soll, das ist so eine Art.
Die Amis wieder, die machen selbst das Weltall zu einem Abbild ihrer komischen.
Ja, sie benutzen ja immer ihr System.
1700 irgendwann geschriebenen Kacke.
Ja, es ist auf jeden Fall der Artikel, der es erlaubt, dass er sich nicht selbst belasten muss. Ne?
Ja.
Und dass er sich nicht selbst belastet, sieht ja eigentlich schon wieder die Admiralin als eine Art Schuldeingeständnis. Ja, das Einzige, was er zu verbergen hatte, ist, dass er einen romulanischen Großvater hatte.
Mhm.
Und man unterstellt mir natürlich auch, dass er irgendwie eine gewisse Liebe und Stolz, Affinität zum romulanischen Imperium hätte. Das wird erstmal so in den Raum gestellt, auf jeden Fall. Nach diesem schockierenden Vorgang kommt der Picard halt in die Beobachtungslounge und sieht dann, wie der Worf sich gerade mit einigen seiner Sicherheitsmitarbeiter bespricht. Ja. Wie, und es sieht halt so ein bisschen aus, wenn Worf sich gerade so seine kleine senffarbene Stasi zusammenstellt.
Senffarbene Stasi, das klingt gut.
Das ist doch wirklich so. Die stehen alle rum. Und der Worf gibt ihnen halt so die ganzen Befehle. Ja, hier, wir machen jetzt hier noch irgendwelche Verhöre. Genau. Wir machen ja so Lügendetektortests, bla bla bla. Ja. Alles muss hier durchgeführt werden.
Und es gibt ja diese Technologie, mit der man durch die Wände gucken kann.
Sowas, genau. Das kann man mit WLAN ja tatsächlich auch, habe ich mal gehört.
Ja,
also,
das ist wohl leider wahr.
Ja,
ich bin heute verkabelt.
Das ist schon mal gut. Und der Picard steht im Türrahmen und denkt sich, was ist denn hier los?
Genau. Habe ich den Befehl gegeben? Kann ich mich nicht erinnern.
Genau, und wo dann sagt, ich würde jetzt gerne mal unter vier Augen mit dem Worf sprechen und setze sich dann ihm gegenüber an diesen langen, gekrümmten Konferenztisch.
Ja.
Und erzählt dann halt genau diese Sache, was ich am Anfang gesagt hatte, mit diesem, dass es halt früher im Krieg halt diese Drumhead-Standgerichte gab, wo man sich einfach die Leute sich anscheinend auf die Trommel gestellt haben und sich als Richter aufgeführt haben sozusagen.
So sieht's aus.
Und im Schnellverfahren die Leute da abgekanzelt haben. Und er hat halt die Befürchtung, dass er so eine Art fremdenfeindliche Hexenjagd jetzt an Bord beginnt, weil das alles so schon recht paranoid ist und ist eigentlich alles, ja, schon Schuldvermutungen gestellt werden.
Ja, also der Worf ist jedenfalls ja die ganze Zeit so voll in seinem Element gewesen und dann redet der Picard mal so ins Gewissen und stellt sich dann schon die Frage, all cops are? Also, man weiß es noch nicht. Also.
Ja, und der Worf sagt ja auch so, ja gut, wenn der Junge nichts zu verbergen hat, ne, könnte er ja sagen. Wo der Picard sagt, nee, auf gar so fangen wir gar nicht
so erst an. So fangen wir erst an, genau.
Also jeder hat ein Recht darauf.
This way lies madness, sozusagen.
Genau, jeder hat das Recht darauf, dass er halt auch seine Privatsphäre hat. Und großes Thema vor ein paar Jahren noch, wie ich mich erinnere, hat sich auch irgendwie erledigt. Ne?
Ja, so ganz still und heimlich, glaube ich, hat sich das erledigt.
Mittlerweile.
Wir brauchen gar kein WLAN zum Abhören. Wir haben ja bestimmt auf unserem Handy schon wieder irgendeine App installiert.
Wahrscheinlich. Picard argumentiert auf jeden Fall, dass sie das ja nicht ignorieren können, wenn der dieses Grundprinzip, also dieses sich nicht selbst belasten wollen, also wenn er das so macht, dann ist das okay.
Man kann es nicht gegen einen verwenden.
Genau, man kann das nicht gegen einen verwenden. Und es ist halt seine Sache, ob er seine romulanische Herkunft verschweigt. Ne?
Ja. Was ich schön finde an dieser Szene ist, als der Picard sich hinsetzt, es zeigt die Kamera ja direkt auf ihn und es reden sozusagen zwei Picards mit dem Worf, weil er sich in dem Tisch so schön spiegelt.
Ja, der Worf aber auch das mit seiner Schärpe, die dann so, so einen Winkel
da. Die Einstellung fand ich sehr schön gemacht.
Das stimmt tatsächlich. Ja, und der Worf zeigt sich aber so ein bisschen unnachgiebig und beharrt halt darauf, dass die Feinde der Föderation ausgemerzt werden müssten. Ne? Wo der Picard dann auch so warnt, ja, der Weg von berechtigter Verdacht zum blanken Paranoia ist halt doch ein recht kurzer Weg. Ne? Also es ist eine gefährliche Sache, die sie ja angestoßen haben.
Zack, schon ist der Picard verdächtig.
Sofort wird er sofort gemeldet an die anderen Senftuben, die da rumlaufen.
Senftuben.
Ja. Man sagt immer, es wäre Gold. Man sagt immer, die Uniformen wären Gold, aber es ist ja Senffarben. Für mich war das schon immer Senffarben. Aber gut.
Ja, manchmal ein bisschen grüner, manchmal ein bisschen gelber.
Ja, je nachdem, welcher Stoff auch.
Ja, ob scharfer Senf ist oder. Ja, lass mal das.
Genau. Dementsprechend ist der Picard einmal vernünftig, also der einzige vernünftige, und redet mal selber mit dem Taris. Ja. Hat ihn anscheinend dann zu sich irgendwie gebeten und fragt ihn halt so über sein Leben. Und ja, der ist halt, ich finde das wirklich auch sehr gut gespielt von dem irgendwie. Also hat man den jemals irgendwo wieder gesehen? Nö, ne?
Ich glaube eigentlich nicht. Das ist auch so ein Einmalauftritt gewesen, oder?
Ja. Er erzählt halt, dass er schon immer irgendwie zu den Sternen reisen wollte und er war ja auch an der Akademie, hat halt seine Ausbildung gemacht. Also ich verstehe das ganze System auch irgendwie nicht. Also er hätte natürlich auch so einen Sternenflottenstudiengang belegen können, wo er dann wirklich auch
sich zum Offizier machen lassen können, sozusagen. Genau.
Also sozusagen eher die militärische Laufbahn, aber es gibt anscheinend auch eine zivile Laufbahn der Sternflotte.
Ja.
Also es ist im Grunde eigentlich eine Universität mit einer Volkshochschule und einer Berufsschule angebunden. Ja. So ein bisschen fühlt sich das an.
Ja, ich frage mich, ob sie das irgendwie abbilden wollten, als sie da die neue Serie Academy gemacht haben, dass die ja diesen einen Zweig der Akademie haben und auf der anderen Seite halt die militärische Seite.
Aber die sind ja alle Sternenflottenoffiziere, die einen sind bloß härter drauf. Aber es gibt anscheinend nochmal eine andere Abteilung, so Hufflepuff-mäßig, wo man dann halt die normale Berufsschule ist, wo so alle hinkommen. Kenne ich ja auch noch aus meiner Zeit. Ja, und er hat gesagt, ja gut, seine Eltern hätten sich halt auch gewünscht, dass er eine Offizierslaufbahn einschlägt, aber das hat ihm alles zu lang gedauert. Er wollte schnell Geld verdienen, was er nicht müsste. Und deswegen ist er jetzt medizinisch-technischer Assistent auf der Enterprise nach vielen anderen Stationen. Und das war der schönste Tag seines Lebens, als er endlich da hingekommen ist.
Ja, wobei ich immer so zwischendurch immer so diesen Eindruck habe, dass da auch die Angst mitschwingt, dass da rausgekommen wäre, dass er so ein Viertel Romulaner ist.
Dass er das vielleicht deswegen nicht gemacht hat. Ja,
dass
okay,
er deshalb nicht bei der Sternflotte. Wobei ich mich ja frage, wofür fragen die in den Formularen überhaupt danach? Geht die das überhaupt irgendwas an?
Ich frage mich auch, ob das nicht so alles öffentlich einsehbar ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wieder Privatsphäre. Bei dem System kann ich mir nicht vorstellen, dass das doch irgendwie irgendwas geheim ist.
Andererseits, vielleicht brauchen die solche Informationen für irgendwelche medizinischen Notfälle, was weiß ich.
Ja, und außerdem steht das ja auch bestimmt irgendwo in irgendeinem Grundbuch eingetragen oder in einer es gibt ja Geburtsurkunden, die sind ja jetzt nicht geheim oder so. Naja, ja, auf jeden Fall glaubt der Tarsis jetzt, dass er sich ganz schön in die Nesseln gesetzt hat und dass seine Karriere jetzt eigentlich vorbei ist.
Wo ich Picard, das werden wir doch sehen.
Ja, ja, ich denke auch. Ich meine, wenn du Picards Fürsprecher hast, dann könnte es auch noch gut gehen, ehrlich gesagt.
Ja.
Ja, aufgrund dieses Gesprächs geht der Picard dann auch zu Satie und fordert die Einstellung der Anhörung.
Ja.
Und er droht halt auch notfalls direkt beim Sternflottenkommando Beschwerde einzulegen. Und sie ist dann so, dass sie sagt so, sie, also da kommt halt wirklich so richtig rüber, dass sie halt aufgrund ihrer Ambitionen, ihres Erbes ja irgendwie sich für die oberste Hüterin des Föderationsrechts und der Sicherheit hält. Und überhaupt hat der Picard überhaupt nicht zu sagen, weil sie hat nämlich auch direkten Kontakt zum Sternenflottenkommando und
so
untersteht ihm direkt.
Wir sind hier Partner.
Ja, genau. Und der kann sich der Picard auf den Kopf stellen. Sie wird ihre Untersuchungen weiterführen.
Mhm. Ich sag doch, zack, ist der Picard verdächtig.
Genau. Und sie hat auch angefordert, dass der Admiral Thomas Henry von dem Sternenflottensicherheitsdienst an Bord kommen soll, um den folgenden Anhörungen beizuwohnen. Wobei ich mich frage, Thomas Henry, ist das nicht das diese Getränke, die man so, diese Limonaden, die man mit...
Deswegen kam mir das vielleicht bekannt vor.
Genau, Thomas Henry.
Das macht Sinn.
Ginger Ale und so.
Genau.
Ja, auf jeden Fall sagt der Picard, er wird alles tun, um das Vorgehen zu verhindern, weil er es für unethisch und unmoralisch hält und dass er dagegen ankämpfen wird. Und sie sagt, ja, you do you und ich mach meinen Teil, ne? Also ich mach das weiter, wie ich es für richtig halte.
Mhm.
Ja, und dementsprechend geplättet ist der Picard dann auch im weiteren Verlauf.
Ja, sie kriegt ja von ihm noch zu hören, von wegen unethisch und was noch alles. Es ist also das volle Picard-Programm kriegt sie ja runtergespult.
Ja, auf jeden Fall, genau. Und dann steht er hinter auf der Brücke und ist komplett in Gedanken versunken und hört gar nicht, was der Data ihm erzählt.
Gut, das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht das erste Mal, wenn der Data redet.
Ja, er steht wirklich komplett versunken, setzt sich dann zu Riker in seinen Captain's Chair und der Riker fragt auch so, ob alles in Ordnung sei und Picard sagt dann so, ja, es geht ihm gut, aber im Moment ist er ein bisschen abgelenkt und beunruhigt. Und dann kommt dann diese Nellen Torrell, die auf die Bühne auftritt, Nellen Torrell, mit ihrem kleinen
Pad. Das heißt aber, wo sie wirklich was sagt, ne?
Richtig, dann kommt sie zu ihm hin und überreicht ihm halt die Vorladung, weil er nämlich jetzt auch einmal bitte Aussage machen soll. Und das
aber
ist,
hallo.
Und da erfahren wir, dass sie auch sprechen kann, auf jeden Fall. Ja, da hat er auf jeden Fall einen Termin am nächsten Morgen um 9 Uhr.
Vor dem vollen Gerichtssaal vor allen Dingen.
Ja, dann ist der Tag der Anhörung da und dieser Admiral Thomas Henry sitzt auch mit im Publikum. Und bevor sie mit dem Verhör anfangen, legt der Picard nochmal ganz klar nieder, dass er das überhaupt nicht für korrekt hält, was sie da gerade machen. Dass es halt wirklich in eine Hexenjagd mündet und dass vor allem auch niemand wegen seiner Abstammung irgendwie verurteilt werden könnte. Und er versucht halt auch an die Vernunft von Satie zu appellieren.
Ich könnte doch nicht die Karriere von diesem armen Jungen kaputt machen und so weiter.
Ja, und bitte um den Abbruch dieser Anhörung.
Und dann kommt raus, es geht gar nicht um den Jungen, es geht jetzt um den Picard.
Ja, genau. Die Satie ist da jetzt eher unbeeindruckt von so, ne? Und sie führt dann erstmal aus, dass Picard ja mindestens 9-mal gegen die erste Direktive verstoßen hat in seiner Zeit als Captain. Ich
Wer
muss
hat
sagen.
Das nicht?
Sie hat einen Punkt, da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass man weiß ja auch gar nicht, ob die das alles berichten, aber offensichtlich haben sie über jeden dieser Sachen auch Bericht erstattet, weil es ist bekannt, was er so getrieben hat. Es ist anscheinend auch kein Grund, dass man da jetzt irgendwie normalerweise...
Das ist die Verschlusssache offensichtlich oder so.
Es ist anscheinend normalerweise kein Problem, außer man sitzt jetzt vor der Satie auf dem Verhörstuhl.
Ja, aber komm, 9-mal in 4 Jahren, also ich bitte dich.
Das ist ja noch wenig.
Ich wollte gerade sagen, habt ihr mal geguckt, was der Kirk damals getrieben hat.
Bei der Janeway weiß man gar nicht so oft. Ja, wahrscheinlich auch. Die hat noch viel
ja, bei der
schlimmer
Janeway
Sachen.
War das waren Circumstances, da wusste man ja, das ging ja nicht anders.
Ja, sie legt ihm das auch negativ aus und sagt, dass sie auch sehr erstaunt darüber wäre und hält ihn halt durch auch nicht so für so einen vertrauenswürdigen Captain, ne? Wenn er sich nicht mal an die oberste Regel der Sternenflotte hält.
Und dann war da damals dieser eine Fall.
Ja, genau. Dann halten sie noch diesen Fall vor, wo sie diese Botschafterin, angebliche Botschafterin namens Tippel, diese Vulkanin, Vulkanierin in die Nähe der neutralen Zone zu den Romulanern gebracht haben, die sich ja dann als Spionin rausgestellt hat, ja, und sah sie einer Überzahl von romulanischen Raumschiffen gegenüberstanden, haben sie die dann mal gehen lassen. Da kommt nicht der Worf auch zur Verteidigung und sagt so, ja, ja sorry, hätte er es nicht gemacht, wäre die Enterprise zerstört worden. Ne?
Ja.
Ja, und sie hat natürlich auch ganz viel Wissen mitgenommen ins Romulanische, ja, Imperium. Also das wird ihm dann auch vorgeworfen und das sieht natürlich nicht so gut für Picard aus natürlich. Aber ja, im Grunde, wem erzählen sie das? Das ist jetzt für den anderen Sicherheitsadmiral da vielleicht interessant, aber die anderen wissen ja, was passiert.
Sind ja,
alle,
aber ich finde es aber doch gut, dass da rauskommt, dass die Priorität des Herrn Worf doch höher sind. Also
ja, springt eher beim Picard in die Bresche dann auf jeden,
genau,
Fall. Genau.
Also doch nicht All Corps.
Ja.
Ja.
Worf wird dafür aber auch dann zurückgewiesen, weil er die Sicherheitskräfte während des Aufenthalts von T'Pel anscheinend nicht richtig geschult hat. Also ich meine, da muss ich sagen, da hat die Satine natürlich auch einen Punkt. Sicherheit an Bord der Enterprise ist ein Problem und sie haben sich in den letzten Jahren echt angreifbar machen für genau so einen Fall, muss man sagen.
Ja. Bisschen irgendwie, ne?
Ja, also der wird der Worf auf jeden Fall in seine Schranken verwiesen.
Ja. Guckt dann aber auch ein bisschen grimmig, so nach dem Motto, ich hab dir doch gesagt, wenn du noch einmal auf die Romulaner zu sprechen kommst, dann
break your face. Ja, genau, von wegen der angeblich Verrat an seinem Vater und so, das triggern die natürlich so ein bisschen da. Picard versucht den Worf dann auch so zu beruhigen und dann hault die Satie den ganz großen Hammer raus und befragt Picard zu seiner Zeit vor einem Dreivierteljahr in etwa, als der große Angriff der Borg war und der Kampf bei Wolf 359 und wo Picard ja von den Borg entführt worden ist und in seiner Funktion natürlich alle Geheimnisse und all das Wissen der Sternenflotte offenbaren musste, gezwungenermaßen. Ja. Und ob er sich denn da gut von erholt hätte. Und das ist so mies. Das ist so eine miese.
Ja.
Ja,
so richtig, aber.
Popelt so richtig.
So gehen sie vor.
Popelt so richtig in einem Trauma rum. Von wegen, wie viele Leute sind damals dabei umgekommen? 11.000 Tote. Erstaunlicherweise nur 39 Schiffe zerstört worden, wie wir erfahren. Ja. Sie spricht ihm halt ab, dass Picard jetzt noch eine vertrauenswürdige Person ist. Und der Picard sagt dann die folgenden Worte, die er seit seiner Schulzeit kennt, dass mit dem ersten Glied die Kette geschmiedet wird, die erste verbotene Rede, der erste verbotene Gedanke, die erste verweigerte Freiheit, sie alle fesseln uns unwiderruflich. Mhm. Und hier, Plot-Twist, diese Worte sprach der Richter Aaron Satie, also der Vater von der Admiralin, als Weisheit und Warnung. Sobald die Freiheit eines Menschen mit Füßen getreten wird, sind wir alle betroffen und sind alle unsere Freiheiten in Gefahr. Und möchte das noch weiter ausführen und offensichtlich hat er da den richtigen Trigger bei ihr gefunden, weil die Satie rastet voll aus.
Im Trauma rumpopeln.
Ja, genau.
Das hast du eben gesagt.
Ja, sie rastet komplett aus, von wegen, wie können sie es wagen, den Namen meines Vaters in den Dreck zu ziehen und beschuldigt ihn des Verrats und Verschwörung mit den Romulanern.
Ja, die geht da so richtig steil jedenfalls.
Ja, sie sieht Picard und Männer wie ihn halt als Bedrohung für die gesamte Föderation, die es aufzuspüren und zu vernichten gilt und warnt auch davor, dass sie schon größere Männer zu Fall gebracht hätte als Picard. Und sie redet sich da so richtig in Rage und das ist jetzt nicht so gut für sie. Admiral Henry hört sich das so alles an. Der hat ja auch keine Sprechrolle, ne? Der hört sich das an und seine einzige Reaktion ist dann, dass er diesen Saal da verlässt.
Ja, ich habe genug gehört.
Ja, und damit ist anscheinend dann gut, dass sie schon in Rente ist, weil ihre Karriere wäre beendet, würde ich mal sagen.
So sieht's aus.
Ja, und entsprechend gehen dann auch alle, selbst ihre Protokoll-Raverin ist dann
genau.
Auch.
Ja, genau. Ich habe hier aufgeschrieben, wenn selbst der Protokoll-Druide geht.
Ne? Ja, das ist die Letzte, die noch da steht und dann auch rausgeht. Ja, und das ist dann für sie gewesen. Jetzt muss sie halt gucken, wie sie mit ihrem Fanatismus und ihrer Paranoia irgendwie zurechtkommen. Ja. Also, ist natürlich
sie allein damit leben.
Ja. Ja, später in der Beobachtungslounge steht der Picard da nachdenklich am Fenster, wie man sich das denken kann nach so einem Vorfall. Ja. Und dann kommt der Worf halt zu ihm hin und erklärt ihm, dass der Admiral Henry diese Anhörung offiziell beendet hat und Satie die Enterprise verlassen hat oder gegangen worden ist vielleicht.
Gegangen worden ist, genau.
Der Worf sagt dann auch, es ist unwahrscheinlich, dass man ihr nochmal irgendwie was anvertrauen wird in dieser Hinsicht. Ja. Und ihn plagen aber halt auch Schuldgefühle, weil er sich hat so täuschen lassen und so zu seinem Instrument hat machen lassen von der. Ja. Ne? ohne zu erkennen, was für Motivationen sie hat. Und ja. Picard sagt dann so, das, dann haben wir doch heute alle was gelernt, oder? Genau. Also, es sind halt nicht immer die, wie sagt er so schön, ich weiß nicht, auch im Englischen auch sagt, die, es sind nicht nur die Bösewichte, die sich ihren Schnurrbart so kräuseln, genau. Sondern es sind meistens die.
Willits twirling their moustaches.
Genau, und es sind halt.
Constant Vigilance!
Es sind auch manchmal einfach die Leute, die halt ganz vernünftig und ehrenhaft daherkommen, ja. Die vielleicht die größte Gefahr sind.
Ja.
Und auch wenn man halt Satie niemals wieder irgendwie Vertrauen geben wird, gibt es wahrscheinlich immer wieder Leute, die im Verborgenen lauern, um zuzuschlagen und um
da
im Namen.
Da sind schon 2 bis 5 neue, die das.
Genau, die im Namen der Gerechtigkeit Angst und Misstrauen verbreiten wollen. Ne? Und. Picard
siehe Windkraft-Veranstaltung.
Ja, und Picard erklärt dem Worf dann auch nochmal, dass es halt ständige Wachsamkeit braucht. Ein Preis, den sie halt alle zahlen müssen, um ihre Freiheit zu bewahren. Und ja, das sind die Worte, mit denen diese Folge endet.
Jupp. Permission to speak candidly, sir.
Und du meine Güte, was für ein Brett. Also wie gesagt,
ja, oh, hallo.
Nach dieser Robin Hood-Folge von letzter Woche ist das ja mal, also
die ganz andere Richtung.
Und gerade heute, das hittet echt hart. Also, das
ja,
ist so,
ja, ja, ja.
Aber nicht nur heute, aber ich könnte, also die Folge hat in verschiedenen Zeiten jetzt in den letzten 35 Jahren immer wieder, ich weiß nicht, damals war es einfach nur so eine moralische Studie, da habe ich jetzt gar keinen wirklich direkten Bezug in der Zeit auch irgendwie gesehen, das kannst du einfach nur anwenden. Aber ich glaube so nach 2001, nach dem World Trade Center Gedöns,
was sich dann so entwickelt hat,
gab es in den USA auch eine große Paranoia, so antimuslimische Paranoia, wo genau das auch wieder drauf anzuwenden gewesen wäre. Ja. Also deswegen, also Picards Worte sind natürlich zeitlos, besonders wenn man eine Demokratie erhalten möchte. Und wie wir ja alle wissen, gibt es genug Menschen und mindestens 5000 stichhaltige Beweise in 3 Millionen Unterlagen.
und Leute, die linke Hand heben statt der rechten.
Ja, die immer wieder doch zeigen, dass solche Leute immer da sind und eigentlich mit der Angst der Menschen spielen, um halt Paranoia zu verbreiten. Ja, und entsprechend Überwachungssysteme ausbauen und Menschen vorverurteilen. Und da kann es ganz schnell gehen, dass du einfach nur einen Tümpel berührst und dann für Jahre im Gefängnis verschwindest.
So sieht das aus.
So
ein
wie in
Tümpel
Washington.
Vor allem.
Ja, was ein ist denn der Reflection Tümpel. Pool, bitte? Ja, es ist mittlerweile ist doch nur noch ein Sumpf. Ja.
Wir wissen es ja nicht. Sie haben es ja jetzt, habt ihr es abgesperrt? Sie wollten es ja absperren oder war das?
Ja,
ich habe heute noch keine Nachrichten gehört. Ich
deswegen,
weiß es nicht.
Gerade in der gegenwärtigen Situation ist diese Folge natürlich nochmal sehr interessant, weil gerade in den USA, wie die jetzt Dinge gegen Menschen verwenden. Also da sind jetzt auch gerade, wie ich jetzt gehört habe, in Texas sind jetzt Leute für mehrere Dekaden Gefängnis verurteilt worden, weil sie irgendein linkes Magazin im Auto hatten oder weil sie angeblich, weil sie gegen diese, gegen ICE,
Terroristen,
gegen ICE demonstriert haben. Also das ist
wird noch besser werden, du. Das wird noch.
Ja.
Ich meine, gut, aber wir müssen gar nicht so weit nach Amerika rüber gucken.
Nö, natürlich nicht, aber da sind wir schon weiter, ne? Auf jeden Fall.
Seit wie vielen Monaten werden eigentlich mehr oder weniger von der EU als illegal gebrandmarkte Kontrollen an irgendwelchen innereuropäischen Grenzen durchgeführt, die wir eigentlich überhaupt gar nicht mehr haben sollten.
Ja, und wenn man daran bedenkt, letzte Woche erst noch im Europaparlament diese große Zusammenarbeit der Konservativen mit den rechten Kräften, um Leute irgendwo hinzuschicken, wo sie gar nicht hingehören, send them back. Und das auch noch groß mit Beifall begleitet worden ist. Ein Tiefpunkt der europäischen Geschichte wahrscheinlich.
Ja.
Und dementsprechend sind Picards Worte und gerade diese Folge, denke ich,
zeitlos. Ja. Ein sehr unangenehmes Thema und deshalb eine sehr gute Folge.
Ja, und unglaublich, dass sie nach dieser Robin Hood-Folge kam.
Das ist wirklich,
Also, was haben die sich, einen reingelegt? Also,
ich sag ja oft, das sollte Pflichtlektüre sein, so eine Folge zu gucken. Und
beide
hier,
Folgen hintereinander. Erst weichklopfen und dann. Das ist die Strategie gewesen.
Das ist die
auf
Strategie.
Jeden Fall.
Ja, aber gerade für, weiß ich nicht, Juristen oder Leute, die in einen Polizeidienst eintreten oder die in irgendeiner Form Macht in Anführungszeichen ausüben.
Durchaus.
Die sollten sich so eine Folge mal angucken.
Ja. Und das Verrückte ist, The Drumhead war eine der kostengünstigsten Folgen, die Serie jemals gemacht hat, weil es ist ja auch wirklich wieder
das
so.
Passiert doch nichts,
eigentlich ist es ja eine Bottle-Episode. Du hast jetzt mal 2, 3 Extras, also neue Leute dabei.
Ja.
Aber war super günstig zu produzieren. Und ich meine, klar, diese Gerichtsverhandlungsfolge sind ja eigentlich sowieso immer die stärksten. Das hatten wir damals schon bei der Data-Folge. Also irgendwie kriegen die das ja echt gut hin. Also das irgendwie auch spannend dann zu inszenieren, beziehungsweise auch allein dieses Argumentative und ne, das ist ja immer sehr schön an sich gemacht. Und es lebt halt vom Dialog, ne? Das ist halt so. Und das Gute ist, es war eigentlich geplant, nochmal so eine Rückblendenfolge zu machen stattdessen. Ja. Also sie hatten anscheinend wollten nicht so viel Geld ausgeben. Also, aber dieser Ansatz von der Shades of Grey-Folge, da hatte Michael Piller auch gesagt, das hätten sie für das Publikum auch beleidigend gefunden. Und also wir können nicht irgendwie einfach so einen Zusammenschnitt da zeigen, dass das Publikum erwartet was anderes.
Genau. Außerdem, so viel Schnipspralinen gibt es gar nicht.
Ja, genau. Da hätten wir schon wieder saufen müssen, auf jeden Fall. Ja, und so ist halt eher so eine Kammerspielfolge rausgekommen. Ja, offensichtlich ist das auch eine Folge, bei der Jonathan Frakes Regie geführt hat. Nicht die erste, glaube ich, aber bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Aber er ist auch dafür verantwortlich gewesen, dass halt diese Jean Simmons als diese Admiralin besetzt worden ist, weil die haben anscheinend vorher schon mal bei Fackeln im Sturm zusammengearbeitet. Hat Jonathan Frakes da mitgespielt oder hatte der auch?
Natürlich hat Jonathan Frakes da mitgespielt.
Die Serie habe ich 1983 oder so gesehen. Da war ich ein Kind, als ich die mal gesehen habe.
Ja, gut, du bist ein bisschen jünger als ich. Nicht viel, aber das reicht vielleicht.
Ich habe die Wende auch nicht wirklich bewusst, weil.
Der hat da sogar eine relativ große Rolle gespielt, finde ich.
Ach, das
kann ich mich recht erinnere.
Also jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich auch schwach irgendwie.
Halt. Ohne Bart.
Ja, genau, das war ja vorher noch. Ne? Und entsprechend da kannten die sich ja und deswegen.
Ja, vor allem war der jung. Vielleicht war der da, Mitte 20, würde ich mal sagen.
Und es stellte sich dann auch raus, dass Gene Simmons ein glühender Trekkie ist, tatsächlich. Also sie fand das ganz gut, damit zu spielen, auf jeden Fall.
Ja, also ich finde, sie spielt die Rolle auch richtig gut. Also diese alte, verbitterte Frau, kommt schon richtig gut rüber. Man merkt, man hasst sie, obwohl sie. Man kennt die Frau ja gar nicht.
Naja, am Anfang findet man sie jetzt vielleicht noch so, sich halt so eine ehrenhafte Figur. Und dann stellt sie aber schnell raus, dass sie halt ihre eigene Agenda hat und dann und dieses, fällt sie dann auch schnell, ne, leider.
Ja, dieses
sie spielt
mein
es gut.
Papa.
Ja, boah, Daddy, ich schuss hoch zwei, aber hallo. Ja. Ich muss genauso werden wie mein Vater, sonst wird das alles nichts. Und wenn ich dafür die Demokratie zerstören muss, obwohl ich sie erhalten muss, okay, Babe, alles in Ordnung mit dir?
Ja, auf jeden Fall, es kommt sehr überzeugend drüber, finde ich. Also,
auf jeden Fall, das ist gut gespielt.
Also wie sie da am Ende so ausrastet und ihm diese ganze Scheiße an den Kopf wirft.
Ja, genau.
Also,
Du musst mal raus,
ja. Das hätte sie mal der Troy erzählen sollen. Die hätte ihr ja bestimmt gesagt, ja, es ist gut zu weinen manchmal.
Ja, also aber an sich so, also es ist eine gut gemachte Folge, dafür sie günstig ist. Ja, der Schwerpunkt lag jetzt halt auch wirklich sehr auf ein paar Figuren. Ja, ich glaube, also Diana Troy hat ja am Anfang ein bisschen mehr zu tun. Ne? Ich finde es schade, dass sie später nicht nochmal vielleicht ein bisschen mehr. Sie hätte es ja vielleicht
so
auch
als Gegenpol zu dem anderen.
Ja, sie hätte ja mit dem anderen Beta-Set nochmal irgendwie mit dem nochmal irgendwie in Kontakt treten können. Aber ich meine, es ist natürlich auch wieder nur 45 Minuten Zeit und es ist nicht so alles.
Liegt dann
machbar.
Nachher wieder auf dem Schneideraumboden.
Genau, richtig. Und ja, aber. So insgesamt ist das natürlich eine super solide Folge und
ich finde auch ganz klasse,
nicht viel
wie
Geld
diese,
für gute Storys.
Diese Drohnen, die ganze Zeit um sie herumschwirren, die mit ihrem Pad, wo der, wie gesagt, der PK, der zwischendurch so guckt, so nach dem Motto, was will die eigentlich?
Ja, stimmt, wenn die in der Beobachtungslounge stehen und sie steht dann stellt sich neben ihn und er hat keine Lust auf diese Frau jetzt gerade.
Ja, das findet er direkt verdächtig, dass sie die ganze Zeit tipp macht.
Ja, stimmt.
Das hat er gesagt. Das kann man gegen ihn verwenden.
Ja, das ist schon direkt eine sehr unangenehme Situation insgesamt.
Diese Gedankenpolizei, die da mitkommt, ist natürlich auch direkt schon schwierig.
Ja, es ist ja wahrscheinlich, also ich meine, das ist ja auch schon so irgendwie einschüchternd. Du fängst ja auch dann an, wahrscheinlich dich selbst zu zensieren, wenn du die ganze Zeit von solchen Leuten da umgeben bist und sowas.
Bloß nicht an Romulaner denken,
Ich habe da auch irgendwie noch gefunden, dass die Folge wurde natürlich schon mal woanders besprochen, noch in anderen Podcasts oder so.
Macht Sinn. Ist ja auch eine der besseren, wie gesagt.
Genau. Und es gibt halt sehr unterschiedliche Meinungen. Also es gab einen Autor namens Keith DeCandido, der kein Fan dieser Folge ist und er kritisiert das Drehbuch dafür, dass die Figur Sati aus so einer willensstarken, mächtigen und angesehenen Frau, die entschlossen ist, die Föderation um jeden Preis zu retten, halt zu so einer, ja, so einer traurigen Figur macht. Aber ich meine, das ist halt gerade die Fallhöhe, die ja so interessant ist da dran eigentlich. Ja,
und das finde ich auch. Ich meine, das und ist halt gerade.
Und auch diese Symbolik, dass du halt aus so einem hehren Ziel heraus über das Ziel hinausschießt.
Ja.
Obwohl du eigentlich das Richtige willst. Ja, der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Vorsätzen sozusagen. Ne?
Ja.
Und dann entsprechend so eine Paranoia entwickelst und eigentlich genau das nicht tust, was das Richtige wäre.
Ja.
Ja, deswegen, diese Folge ist schon visionär gewesen. Also ich musste eigentlich echt viel weniger an die jetzige Situation, sondern eher an die Situation nach dem 11. September denken, wo auch viel aufgegeben worden ist, angeblich für die Sicherheit und dafür die Freiheit von Menschen eingeschränkt worden ist. Und das ist halt dieses angebliche Benjamin Franklin Zitat, ne, dass wer die Sicherheit über die Freiheit stellt, ist hat gar nichts von beiden verdient.
Ja, schon am Arsch, genau.
Genau, und deswegen finde ich, kann ich diesen Punkt irgendwie nicht so folgen. Da, ja, klar, sie wird ein bisschen hysterisch am Ende, aber es passt ja zu der ganzen Sache, ne?
Ja, es ist halt dann doch eine Dramaserie.
Hat sie auch verdient, nachdem sie den Picasso getriggert hat mit seiner Locutus-Erinnerung.
Ja.
Also, und wir wissen ja, er sagt zwar, es geht ihm gut, aber wir wissen ja später, dass es eben noch lange noch nachläuft, tatsächlich.
Ja, das dauert noch ein paar Jährchen.
Ja. Und aber der andere Kollege, der hat ihm halt widersprochen, von wegen, dass er die Folge auch immer bewundert hat, offensichtlich, ist ja auch klar, weil sie eine wichtige Botschaft vermittelt und auch die Unvollkommenheit auch in so perfekten Systemen wie der Föderation halt aufzeigt. Der Picard sagt ja auch selber, wir halten uns für so zivilisiert, aber wie schnell so ein System kippen kann, das ist natürlich immer die
Wobei
Gefahr.
An dieser Stelle jetzt frage, was hätte denn der Herr Roddenberry tatsächlich zu dieser Folge gesagt? Weil der war ja immer dran, von wegen, die Gefahren müssen eigentlich von außen kommen und nicht, die Menschen sind so weit entwickelt, dass wir das eigentlich hinter uns gelassen haben.
Ja, aber dieser Ansatz von Roddenberry ist ja wirklich zu kritisieren, weil es die Sache auch schnell langweilig macht. Ja. Also das ist unrealistisch, das ist naiv. Und solche Systeme und solche Machtverhältnisse oder solche Strukturen, du wirst sowas immer wieder haben, dass du irgendwie in die Schranken weisen musst, wenn du irgendwas, so ein System also erhalten willst und das nicht irgendwie übermannt werden soll. Und deswegen, ich glaube, Gene Roddenberry war sehr idealistisch, aber jetzt haben wir die Utopie und was jetzt? Weißt du, so, soll es noch weitergehen? Also deswegen ist das dann natürlich Quatsch. Also Gefahren von außen immer gut, aber natürlich, ich finde das wesentlich interessanter, wenn das System mit sich selber struggelt irgendwie. Sonst, das macht doch eigentlich viel mehr her. Und er erinnert ja auch nochmal hier dran, der andere Kollege Christopher Bennett im Übrigen, die da sagt dann auch nochmal, dass das auch so an diese McCarthy-Ära und an dieses Komitee für unamerikanische Umtriebe erinnert hat, also diese Kommunisten hat, die ja so an Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre in den USA stattgefunden hat. Ich denke mal, wahrscheinlich referiert es auch ein bisschen natürlich darauf, weil so als Punkt, ne? Aber es ist natürlich
das
auch schon ein bisschen.
Den Amerikanern ja auch näher irgendwie, dass dieses, das ist so ein.
Ja, und damals war es ja auch noch gar nicht so lange her, wenn man genau drüber nachdenkt. Es kann mal 40 Jahre gewesen. Ist jetzt auch nicht ewig, ne? Wenn man mal so nachdenkt. Verrückt. Ja.
Ja, überhaupt. Also, wenn man das mal die amerikanische Geschichte der letzten, seit dem Zweiten Weltkrieg sich anguckt, da ist doch einiges geschehen. Also.
In so einer Hinsicht?
Ja, also in allen möglichen Hinsichten. Also fangen wir mal mit dem McCarthy an und dann diese ganzen Rassenunruhen und dass die Südstaaten ihre Segregation aufgeben mussten und das ist alles
so
eigentlich noch nicht so lange her gewesen damals.
Nee, genau, eben, stimmt. Also auch so Unterdrückungssysteme.
20, 30 Jahre, ne?
Ja. Und später, ich meine, sowas, diese Paranoia ist den Amerikanern auch irgendwie nicht fremd. Ne? Also ich weiß nicht, ob es aus ihren religiösen Wurzeln herkommt. Das ist ja später, alles Mögliche wird verurteilt. Ja. Alles Mögliche ist gefährlich für die Gesellschaft. Und wenn es so Dungeons and Dragons ist, weißt du, das ist dann satanistisch, bla bla.
Also, ja, das ist immer so ein Schlagwort. Die Kommunisten kommen und die Sozialisten sind ganz furchtbar. Das hauen die ja jetzt auch schon wieder raus. Das ist ja
Marxisten wahrscheinlich sogar. Es sind ganz, ganz schlimme, ganz linke Umtriebe in den USA gerade, weil jemand irgendwie mal möchte, dass die Leute was zu fressen haben.
Ja.
Naja.
Die haben da in New York so einen Bürgermeister gewählt. Das geht jetzt gar nicht.
Selbst die Demokraten haben sich jetzt verschwören sich gegen den linken Teil ihrer Partei. Es ist so krank. Aber gut. Ja. Wie das alles zusammenspielt, kann man nur sagen, eine sehr gute Folge.
Ja.
Gehen wir in die Warp-Rezension, in die Warp-Bewertung. ja.
Ich gebe der Folge knapp eine 9.
Ich bin, also ich habe jetzt nichts dran auszusetzen. Ich habe irgendwann schon mal eine höhere Bewertung gegeben. 9,5 auf jeden Fall. Also.
Ja, ich sag ja, man muss noch ein bisschen Luft nach oben sein, aber also 9 auf jeden Fall.
Es gibt nicht mehr viel. Es gibt nicht mehr so viele Folgen, wo ich sage, das ist, also es gibt noch ein paar wahrscheinlich, aber es ist anders gelagert dann vielleicht.
Ja. Aber, ich sag mal, es muss noch von der Produktion muss noch ein bisschen besser werden.
Das war günstig, gut und günstig, genau.
Wie gut und günstig.
Welcher Laden war das nochmal? Keine Ahnung. Aber gut,
ja. Rewe oder sowas?
Nee, die waren es nicht, war irgendwas anderes. Edeka, Netto,
so einer von Lidl, denen.
Keine Ahnung.
Sie können uns gerne sponsern übrigens.
Genau, alle. Ja, dementsprechend ist das ja klar. Das ist eine gute Folge gewesen und damit kann ich leben.
Wie gesagt, allein diese bedrückende Atmosphäre, die in diesem Verhandlungssaal da stattfindet, die sitzen da alle so rum, der Typ sitzt in der Mitte, der verhört wird, mit dem Licht direkt ihm in die Augen scheinen. Das hat halt schon ein bisschen so eine Anwandlung vom Polizeistaat ein bisschen. Das ist, wie gesagt, die Stasi hält dir die Lampe ins Gesicht. Jetzt gesteh mal endlich. Wir sind da deine Co-Conspirators. Diese Vorverurteilung durch die Öffentlichkeit schon, dass sie die Leute in den Saal reinlässt und dann mit irgendwelchen unbewiesenen Sachen um sich wirft.
Ja, wie Picard halt auch diese Unschuldsvermutung aufrechterhalten muss, wo er auch dann im Gespräch sagt, er ist unschuldig, solange wir nichts anderes bewiesen haben. Also ein Grundprinzip des Rechts sozusagen. Zu sagen, was sie ja schon fast leicht auf die Schulter nehmend über Bord werfen.
Ja.
Naja, es ist interessante Folge.
Ja.
Wollen wir mal schauen, ob die Serie auch in der nächsten Folge ihr
jetzt kommt.
Niveau
was kommt
halten
denn als
kann.
Nächstes?
Die nächste Folge ist Half-Life, die Auflösung.
Ach, das ist das die Folge mit dem 60-Jährigen?
Ein kaelonianischer Wissenschaftler kommt für seine Experimente an den Sternen auf die Enterprise. Da seine Zeit bald kommt, dass er den rituellen Selbstmord begehen muss, beantragt Asyl auf dem Schiff. Das ist eine Laxana Troy-Folge. Die ist mich
an
seiner Seite.
Ja.
Genau, stimmt. Mhm. Ja, ist mal vielleicht, ist auch nicht leicht. Also ich meine, Laxana Troy
ist
ein Comic Relief oftmals, aber die Story an sich, soweit ich mich erinnere, war doch recht traurig irgendwie auch.
Die könnte auch jetzt relativ aktuell werden, weil wir hier jetzt alle bis 70 Jahre arbeiten sollen und so. Und die Rente gekürzt kriegen.
Ja, gut. Deswegen muss ich auch keinen rituellen Selbstmord begehen. Ja.
Vielleicht ist das demnächst die bessere Option. Man weiß es ja nicht. Bei der Zustand der Pflege, ich weiß es nicht.
Ab in die Selbstmordkammer.
Gottes Willen. Gott, da fällt mir, ich habe direkt den Bender vor mir, den Centstück, den man da reinwirft und mit dem Faden wieder rausholt. Selbst bei der Selbstmordkammer.
Ja, deswegen. Also, ja, und auf dieser leichten Note können wir diese Folge beenden. Vielen Dank, dass du auch an diesem heißesten Tag des Jahres bis jetzt teilgenommen hast.
Ich wollte gerade sagen, da geht noch was. Wir haben noch nicht August.
Ja, und ich danke auch den ZuhörerInnen und lass doch gerne auch meinen Kommentar zu Star Trek, zu dieser Folge, unserem Podcast da. Ihr könnt uns ja überall erreichen unter Blue Sky, Facebook, Instagram, Mastodon, Threads, YouTube, Spotify und Apple Podcast. Sagt mal, was ihr von dieser Folge haltet und wie relevant haltet ihr diese Folge an Angesicht der bekloppten Zeiten, in denen wir leben?
Ja. Da sagst du was, bekloppte Zeiten.
Dementsprechend wünsche ich euch jetzt allen erstmal eine schöne Abkühlung.
Ja, es soll ja nächste Woche mit Donner und Gewitter kühler werden.
Ja, hoffen wir mal das Beste. Ich hoffe schon morgen eigentlich. Naja, sehen wir mal. Und,
ich hoffe, dass wir nicht alle absaufen, sagen wir mal so.
Stay hydrated, sage ich dazu.
Ja. Erst zu viel, dann zu wenig, ne? Oder umgekehrt.
Umgekehrt, genau. Ja, ich sag mal Tschüss und wir hören uns.
Ja,
bis dahin. Tschö.
Arrivederci. Goodbye. Sayonara.
Boldly Pod. Star Trek in review.
Transfer complete.